Die Tierheime in Deutschland sind voll, aber überall auf der Welt. Leiden Hunde. Gibt es Hunde, die Not haben, Hunde, die in Tötungsstationen getötet werden? Und klar, wir wissen gar nicht genau, wo wir da anfangen können. Trotzdem heißt unser Thema heute Auslandstierschutz, weil Tierleid keine Ländergrenzen kennt. Und wir werden ja einiges mal beleuchten. Was ist denn eigentlich sinnvoller oder auch nachhaltiger Tierschutz? Wie kann man am besten unterstützen? Und wir werden auch die eine oder andere Tierschutzorganisation vorstellen. Ich bin nicht alleine. Bei mir ist natürlich auch wieder der Flo mit Carlos und mit Pablo. Flo, schön, dass du auch heute wieder dabei bist.
Hallo.
Ja, wichtiges Thema, oder?
Ja, definitiv sehr, sehr wichtiges Thema. Und vor allem seit Pablo da ist, für mich so ein Thema, was mir sehr nahe geht. Ich meine, vorher habe ich mich nie wirklich damit beschäftigt. Ich war tatsächlich auch noch nie in Tierheim, weil ich mir sowas einfach nicht angucken kann eigentlich. Aber jetzt, Donnerstag, geht ja für mich auch schon die Reise nach Bosnien los. Da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Und ich glaube, es ist eine sehr, sehr wichtige Reise, weil ich glaube, das wird auch nochmal viel in mir verändern und nochmal sichtbarer für mich machen.
Genau, du reist nach Bosnien. Da können wir schon mal so ein bisschen Spannungsbogen schaffen. Ja, warum du das machst, was du da genau unterstützt, da werden wir jetzt gleich noch mehr drüber erfahren. Und wir haben auch heute einen ganz, ganz spannenden Gast. Bruno Jelovic wird bei uns sein, der eine Arbeit aufbaut in Bosnien. Da geht es um Tierschutz, da geht es um Hunde, denen es richtig dreckig geht, um Straßenhunde. Darüber werden wir sprechen. Flo, Auslandstierschutz. Heikles Thema, wirklich heikles Thema. Ich erlebe das immer wieder. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ne? Es gibt halt ganz viele, die sagen, hör mal, die deutschen Tierheime, die sind auch alle voll. Mhm. Ja, wir haben das Thema mit Fass ohne Boden. Es kommen immer mehr Hunde aus dem Ausland hierhin, die teilweise dann auch hier, weil es eine Überforderung darstellt, in den Tierheimen landen und so weiter. Ja, aber trotzdem, ja, ist es einfach ein Thema. Leid gibt's überall und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen deine Meinung, ne? Und ich teile das. Irgendwann müssen wir mal anfangen. Wir können darüber reden, was alles blöd ist und was man besser machen könnte. Aber wichtig ist, dass man überhaupt macht, oder?
Genau, vor allem halt nachhaltige Lösungen in diesen Ländern zu finden oder ja überhaupt zu finden, damit gar nicht mehr Hunde auch nach Deutschland kommen. Weil das ist auch nicht die Lösung, Hunde aus dem Ausland nach Deutschland zu holen. Die Menschen sind damit überfordert und die Tierheime werden immer voller. Oder die Hunde werden dann auch irgendwie auf die Straße gesetzt oder teilweise in den Keller gesperrt oder auf dem Balkon verbannt. Es gibt so viele Beispiele in Deutschland, die man täglich sieht. So, wenn man sich mit dem Leid einmal beschäftigt, dann versinkt man da drin und denkt sich, ey, wie kann das auch schon in Deutschland überhaupt so sein? Aber im Ausland, da werden wir gleich nochmal viel mehr drüber hören, ist es noch viel, viel schlimmer. Und da geht's wirklich um Leben und Tod für die Hunde. Und das darf man einfach auch nicht vergessen. Ich meine, du warst ja auch schon in mehreren Tierschutzorganisationen im Ausland, hast das Tierleid da auch gesehen und ich glaube, es ist ein großer Unterschied zu Deutschland, oder?
Ja klar, ich finde die Tierheime in Deutschland auch nicht geil. Nee. Aber was sollen sie machen? Aber im Verhältnis, da gebe ich dir schon recht. Ja, also sind natürlich ganz andere Bedingungen, die wir hier haben, als jetzt da. Ne? Und da geht's, wie du es gesagt hast, um Leben und Tod. Und ja, schrecklich, das war ganz, ganz schrecklich. In Rumänien war ich ja einmal bei der Smoira, ich weiß nicht immer noch nicht genau, wie man es ausspricht, aber das größte Tierheim der Welt, ja, was wirklich gut geführt war, also was schon so ein bisschen Struktur hatte. Und wir haben uns da aber auch so ein städtisches Tierheim damals angeschaut und da kamen mir die Tränen. Also das war einfach kaum zu ertragen. Richtig, richtig heftig, ganz, ganz schlimm mit anzuschauen. Aber, und das sage ich euch auch ganz klar, also meine persönliche Meinung, da stehe ich auch zu, ist, ich finde Tierschutz so wichtig. Ich meine, wir haben beide jetzt mittlerweile ja auch einen Hund aus dem Auslandstierschutz, deswegen ist das eigentlich unser Thema heute. Ne? Aber ich bin halt ein großer Fan von nachhaltigem Tierschutz. Ja. Weil was nützt es dir? Ne? Wenn ich das Gefühl habe, hey, jetzt kommen hier 100 Hunde im Transporter nach Deutschland und nachmittags sind 120 Hunde kommen da wieder an, ja, irgendwie von der Straße und so weiter. Und da finde ich es wichtig, auch einfach mal die Wurzel des Übels zu erkennen. Das kann länderübergreifend auch unterschiedlich sein. Ja, was kann man da machen, dass das auch mittel- bis langfristig eben kein Problem mehr darstellt, ne? Weil, und das sage ich dir auch ganz ehrlich, als Hundetrainer, ich sehe es ja. Wir haben einen sehr großen Anteil auch bei mir in der Hundeschule von Tierschutzhunden, was ich erstmal gut finde. Aber und da muss man auch ehrlich sein, ich habe auch ganz, ganz viele Fälle, wo die Menschen dann mit ihrem Hund überfordert sind. Die wollen was Gutes tun und es gibt Tierschutzhunde, das möchte ich überhaupt gar nicht in die Richtung bewegen hier. Die sind toll, also die bringen auch keine Baustellen mit. Aber oft ist es ja nun mal so, dass die Präge- und Sozialisierungsphase ich sag mal, gelinde gesagt, nicht optimal gelaufen ist oder beschissen, ja, je nachdem. Und das führt natürlich dann auch ein bisschen dazu, dass man Erfahrung braucht und dass man vor allen Dingen auch vorher wissen muss, was kommt da auf mich zu. Ja, Tierliebe, Tierschutz, da zu helfen, mega gute Geschichte, würde ich nie was gegen sagen, aber intelligenter, sinnvoller Tierschutz, das ist etwas, was ich extrem wichtig finde.
Ja, und wie du sagst, nicht einfach nur immer die Probleme lösen, ne, also schnell die Probleme lösen und die Hunde irgendwie da wegschaffen, sondern wirklich die Ursache und den Kern davon zu lösen. Das ist das Wichtige, dass sich das nicht weiter verbreitet. Und eine Lösung ist auch nicht eine Tötungsstation für Hunde.
Ne, nein, natürlich nicht.
Ja. Überhaupt nicht, sondern wirklich ein würdevolles Leben für Hunde aufzubauen. Und das ist ja heute auch das Thema von unserem Gast. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf auf jeden Fall, weil es ist eine sehr, sehr, der Ansatz ist für mich, wo ich mit ihm das erste Mal telefoniert habe, mit Bruno, war für mich sofort klar, alles klar, dieses Projekt möchte ich unterstützen und war sofort on fire, weil ich habe zum ersten Mal auch eine nachhaltige Lösung so wirklich gehört, die für mich auch sinnvoll ist.
Ja, ich glaube, es gibt schon noch ein paar mehr und ich glaube, es gibt halt ohne Ende Tierschutzorganisationen, was toll ist. Es gibt auch schwarze Schafe.
Ja.
Auch das muss ich aus meiner Erfahrung, kann ich das schon sagen, ja, was teilweise katastrophal läuft. Und ich glaube auch, dass es da teilweise um Korruption geht, um schön Spenden sammeln und kommt es wirklich an. All diese Themen, die wollen wir auch heute beleuchten. Du hast aber schon angesprochen, wir haben uns jetzt mal beispielhaft für ein Projekt entschieden, was dir auch ganz besonders am Herzen liegt. Und vor wenigen Tagen gab es eine große Veranstaltung, wo ich auch teilhaben durfte. Erzähl doch mal ein bisschen, was hast du da gemacht? Was hast du da auf die Beine gestellt?
Ja, also, erst einmal geht es ja um Save the Dogs BEH, also Bruno aus der Schweiz. Ich habe seine Videos tatsächlich immer bei TikTok und Instagram gesehen. Wenn man einmal anfängt, so Tierschutzvideos dann auch zu machen, so über Pablo und sowas, dann bekommt man die Sachen ja auch immer angezeigt im Algorithmus, ne? Dann bekommt man auf einmal nur noch Tierheim-Videos und dann wurde der mir öfter angezeigt und ich habe den Mann gesehen, wie der zwischen Hunderten von Hunden stand und einfach geheult hat und das hat mich so berührt, dass ich ihm irgendwann unter dem Video geschrieben habe, wenn du Hilfe brauchst, melde dich. Ich habe mir natürlich nichts dabei gedacht, weil das schreiben dir wahrscheinlich auch viele andere Menschen. Und dann hat er mir irgendwann in der Fragerunde, ich habe gar nicht gesehen, dass er mir gefolgt ist, hat er mir geschrieben, wann kommst du mich mal im Bosnien besuchen? Und dann habe ich darauf geantwortet und dann haben wir uns zum Telefonieren verabredet. Und dann kam eins zum anderen. Ich habe über dieses Projekt geredet, ich habe dafür quasi Werbung gemacht, wenn man so sagen kann. Und dann hat mir jemand geschrieben, wie wär's denn mal mit einem Charity-Tattoo-Event? Und ich dachte mir, alles klar, ist eine gute Idee. Und dann habe ich gesagt, warum machen wir das nicht einfach mal ganz groß? Hatten dafür jetzt 2,5 Wochen Zeit für die Planung. Dementsprechend war auch alles ein bisschen chaotisch und wir wurden da auch völlig überrannt. Aber ich habe dann einfach gesagt, okay, wir machen ein Event. Ich habe meine ganzen Kontakte spielen lassen, die ich so habe. Ein Tattoo-Studio hat sich gemeldet, welches ich über zwei Ecken kenne und meinte, du kannst unsere Location nutzen. Ich habe Aufrufe bei Instagram gemacht und es haben sich so viele Leute gemeldet. Am Ende waren über 10 Tätowierer, 2 Piercer da. Wir hatten Tombola-Gewinne, ich glaube 800 Tombola-Gewinne mit einer PlayStation 5. Wir hatten Kinderschminken, eine kleine Hüpfburg, die erst größer sein sollte, die uns aber abgesagt hatte. Wir hatten Foodtrucks da, einen Getränkewagen und hab gedacht, wir machen einfach so einen geilen Tag für alle, für Familie, für Hunde, für Erwachsene. Jeder kann Geld spenden oder kann einfach nur kommen und was essen und was trinken und alles geht halt am Ende in die Organisation. Wir haben vorher schon bei Instagram einen Spendenaufruf gemacht, in 3 Tagen 20.000 Euro gesammelt.
Ja, das war auch Wahnsinn.
Das war Wahnsinn. Ja, der zweite Spendenlink ist auch schon wieder, ich glaube, über 8.000 Euro jetzt mittlerweile.
Mega.
Und an dem Tag, nach Abzug der Kosten, da entstehen natürlich auch Kosten, da macht nicht jeder natürlich umsonst, ne? Ein Klowagen kostet Geld, haben wir, ich glaube, 18.000 Euro eingesammelt.
Ja.
Richtig, richtig geiles Ding.
Ja. Also da bewundere ich dich auch, was du da auf die Beine gestellt hast, dein Netzwerk benutzt hast, ja, und wie viele Leute da waren auch an dem Tag. Ja, ich habe ganz, ganz viele Gespräche da geführt. Extrem spannend. Und es ist, glaube ich, auch sehr gut was zusammengekommen an dem Tag, ne? Und wofür das Ganze ist und was damit gemacht wird, das werdet ihr heute in dieser Folge hier erfahren. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast und wir freuen uns ganz besonders, dass du heute da bist, Bruno Jelovic von Save the Dogs BIH. Hallo Bruno.
Hallo André.
Mega, dass du die Zeit nimmst und du bist auch, glaube ich, gerade aktuell in Bosnien, ist das richtig?
Ich nehme mir sehr, sehr gerne die Zeit, danke euch für die herzliche Einladung und für die Möglichkeit, dass eigentlich das erste Mal in einem Podcast dabei bin. Und ich freue mich, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich weiß nicht, was so auf mich zukommt, aber ich danke euch wirklich herzlich für die Gelegenheit, danke Flo, dass du das eingefädelt hast. Vielen lieben Dank für
Sehr
diese
gerne.
Möglichkeit. Ich schätze das wirklich sehr. Und genau, wir sind gerade seit Sonntag wieder in Bosnien und wollen hier hoffentlich so viel wie möglich in dieser Zeit erreichen.
Ja, genau, da werden wir heute noch ganz viel drüber sprechen, über eure Arbeit da. Aber fangen wir doch mal ein bisschen privater an. Also ich glaube, was unsere Zuhörer auch interessiert ist, wie bist du denn eigentlich zum Tierschutz gekommen? Wie ist da deine Geschichte? Erzähl doch mal.
Also ich will hier ganz offen und ehrlich sein. Vor diesem Projekt hatte ich mit Tierschutz gar nichts am Hut. Ich hatte mich nie damit auseinandergesetzt. Ich habe nie irgendwo gespendet. Und das aus eigentlich einfachem Grund, weil ich habe mir immer gedacht, überall gibt es Leid, Natur, Mensch, Tier. Es gibt unendlich viele Organisationen, aber nirgends wird es wirklich besser. Und darum dachte ich mir immer, dass die meisten solchen Organisationen eigentlich alles Scharlatane sind und es nicht besser wird, weil ich habe mich immer gefragt, weißt du, es gibt ja wirklich so viele, überall kommt so viel zusammen und gefühlt wird das Leid eigentlich überall nur größer, es wird ja nirgends wirklich kleiner. Und darum habe ich nie an sowas gedacht und bei mir hat das eigentlich völlig planlos und aus dem Moment heraus angefangen, also eigentlich völlig spontan, ohne Planung, ohne Vorbereitung, ohne gar nichts. Wir waren damals auf Besuch bei meiner Familie in Bosnien und zwischen dem Dorf von meiner Mama und meinem Papa ist eine wunderschöne Natur, circa 700 Meter über Meer. Und viele Menschen in Bosnien improvisieren, also nutzen die Natur für Müllentsorgung. Das heißt, die fahren in die wunderschöne Natur raus und schmeißen einfach alles weg, was sie haben. Und so viel Müll liegt prinzipiell in der Natur in Bosnien rum. Und bei dieser Strecke, zwischen dieser Strecke, war genauso eine Stelle und da waren zwei Hunde rausgeschmissen worden. Und am Anfang sind wir hingegangen, haben die gefüttert, aber es hat uns extrem leid getan, die einfach dort wieder zu lassen. Und dann haben wir überlegt, was können wir machen, wo könnten wir mit ihnen hin. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch keinen eingezäunten Garten. Wir hatten nur einen so kleinen Vorgarten aus Beton, aber nichts irgendwie, wo der Hund sich wohlfühlen würde, sagen wir es mal so. Klar ist alles besser als so ein Ort, aber dass es auch hundegerecht wäre. Und dann sind wir damals ein bisschen allgemein rumgefahren, haben allgemein Hunde gefüttert und haben ständig überlegt, was machen wir, was machen wir, was machen wir. Und dann hat irgendwann mein Vater gesagt, komm, nimm die einfach zu uns, wir lassen die hier und dann schauen wir weiter. Eine konnten wir einfangen, und ziemlich freiwillig ist die mit uns mitgekommen. Und der andere, wir vermuten, es war der Bruder, den hatten wir keine Chance einzufangen. Ich habe dann beim zweiten bzw. dritten Tag, als wir selber machtlos waren, habe ich Leute bezahlt, habe 5 Leute bezahlt, die uns helfen sollten, den Hund einzufangen. Hat auch nicht funktioniert. Später habe ich herausgefunden, dass wir die ganze Zeit in einem ehemaligen Minenfeld waren.
Ui, ui.
Weil dort war Krieg, damals der Balkankrieg. Und mein Großvater war damals auch in der Verteidigung, also im Krieg. Und als ich dem erzählt habe, wo ich den Hund gesucht habe, der hat mich gepackt und gesagt, geh da nie wieder rein. Da gibt es noch so viele Minen, die unentdeckt sind. Und da kannst du jederzeit, ja, kannst dich mitnehmen. Und wir konnten diesen Hund nicht retten. Wir waren dann beim Tierarzt, haben Betäubungsmittel genommen, haben es ins Fleisch reingesteckt, er hat es gefressen, ist abgelegen. Und kaum waren wir 2 Meter bei ihm, ist er irgendwie wieder aufgestanden und weg. Wir haben es 5 Tage lang versucht und 5 Tage lang konnten wir nichts tun. Ich muss dazu auch sagen, im Nachhinein hätten wir vielleicht anders gemacht. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung von gar nichts. Ich wollte den Hund einfach nur quasi retten. Hat aber nicht geklappt. Einen Tag später haben wir einen zweiten Welpen, die Mila, gefunden, auch auf dem Müll, aber auf einer anderen Müllhalde. Und prinzipiell werden überall Hunde in Bosnien auf solchen Orten entsorgt.
Ja.
Sprich, entweder auf dem Müll oder dort, wo es halt keiner sieht. Und dann sind wir damals quasi alle 1, 2, 3 Monate wieder nach Bosnien, haben versucht, Hunde zu füttern, haben medizinisch geholfen, was wir konnten. Aber mir wurde sehr schnell bewusst, hey, das ist eigentlich gar keine langfristige Lösung. Weil du bietest ihnen quasi für den Moment etwas und was ist danach,
Wann war das
wenn du
genau?
weg? 2018.
2018 hast du damit gestartet.
Ja,
Okay.
genau. Und irgendwann kam mir so die Idee, hey, Bosnien hat ja mega viel schönes Land. Warum baust du nicht eine Hunde-Ranch? Zu diesem Zeitpunkt hatte ich weder einen Account für Save the Dogs BH noch sonst irgendwas. Es lief alles über meine private Seite. Und die übrigens damals auch Coach Bruno hieß und nicht der Godfather of Dogs. Weil ich musste die Seite auch so nutzen. Ich war oder bin immer noch selbstständiger Personal Trainer und auch mit der Verbindung vom eigenen Gym. Quasi war das mein Account, um das alles voranzutreiben. Aber ich konnte diese Reichweite nutzen, um Save the Dogs aufzubauen. Und eins kam dem anderen sehr schnell nah. Ich habe mich entschieden, okay, ich gründe einen Verein in der Schweiz. Ich eröffne eine Seite und starte. Zu diesem Zeitpunkt war ich aber circa 10 Jahre schon nicht mehr in Bosnien. Ich hatte dort keine Kontakte, ich hatte gar nichts. Als ich das vorletzte Mal da war, aber habe ich einen jungen Fotografen kennengelernt. Ich dachte mir, boah, das ist eigentlich eine geile Situation, weil er, wenn er Glück hat, ist extrem engagiert und mit seinen Bildern könnte er der ganzen Welt zeigen, was hier los ist. Er könnte allen da draußen zeigen, was ist los in Bosnien, warum brauchen wir diese Hilfe und vor allem, wer weiß, welche Möglichkeiten würde es ihm als Fotograf eröffnen. Er war zu diesem Zeitpunkt 17 oder 18 und ich habe quasi diese Vision in ihm und dem Projekt gesehen. Und dann habe ich ihm davon erzählt, ihn überzeugt, ich habe mir auch von Anfang an einen Lohn von mir aus bezahlt. Ich habe ihm 200 € bezahlt, damit er das auch nicht gratis machen muss. Und habe ihm erklärt, hör zu, das ist quasi erster Anfang, wer weiß, was wir gemeinsam erreichen können. Und er hat auch angefangen und nach 2 Wochen kommt einfach nichts mehr. Und ich habe ihm 800 € das erste Mal geschickt und 200 für den Lohn. Also 800 € für Futter und alles, was er benötigt, so damit wir starten können. Nach 2 Wochen kommt nichts, kommt nichts, kommt nichts. Und irgendwie hatte ich so ein mulmiges Gefühl. Dann meldet sich der nicht mehr, meldet sich der nicht mehr gegen 3 Tage um, 4 Tage um, 5 Tage um. Und dann schreibe ich dem so, hör zu, einfach so als Bluff, ich weiß, dass du das Geld geklaut hast, ich schicke jetzt Leute zu deinem Vater und dann werden wir schauen, was passiert. Und dann schreibt er gleich zurück, ja, es tut mir mega leid, ich habe ein neues Handy gekauft damit und bla bla bla. Und ich dachte mir, boah, du kleine Ratte, hätte ich nur von Anfang an gewusst, dann hätte ich keine Zeit verloren, dann hätte ich nicht weiterschauen können. Aber das hat mir kurzzeitig Türen geöffnet, dass ich dachte, es wären Türen. Und zwar hat eine Gruppe Frauen, die das schon seit über 12 Jahren machen, Tierschutz vor Ort, haben davon gehört, ein Junge aus der Schweiz will helfen, dies, das, jenes, und haben dann mich kontaktiert und ich war in dem Moment komplett imponiert. Ich dachte, wow, mach das mal so lange, halt das aus, das 10, 12, 15 Jahre lang zu machen. Und ich dachte, ich habe genau dieses Team, welches ich gesucht habe. Nach 2 Wochen Zusammenarbeit ist mir aufgefallen, dass sie eigentlich nicht jedem Hund helfen möchten, sondern eher die, die bei ihnen gerade in der Nähe sind. Wenn es schon am anderen Stadtteil sind, dann gehen die da nicht hin, weil sie sagen, ja, die haben eigene Spender, dies, das, jenes. Dann habe ich schnell gecheckt, ihnen geht es nicht mal zwingend um die Hunde, sondern um die Spenden. Ich erzählte ihnen die Idee von der Ranch. Die sagten mir, nein, das geht nicht, der Staat lässt das nicht zu und so weiter und so fort. Da dachte ich mir auch schon, warum soll der Staat das ja nicht zulassen? Aber okay, ich dachte, mal schauen, ich habe jetzt mal Leute, komm, ich starte jetzt einfach mal. In der dritten Woche ruft mich der Tierarzt an, mit dem ich heute noch zusammenarbeite. Das ist die Veterinarska Stanica Fauna, das heißt, also Tierarztstation Fauna, die ist in Vitez in Bosnien. Und Tomica heißt dort der Tierarzt, der ruft mich an und sagt, hör zu, wir müssen reden. Die Chefin von denen hätte ihn angerufen, beziehungsweise sei vorbeigekommen und hat ihm vorgeschlagen, Rechnungen zu manipulieren, weil wir sind ja aus der Schweiz und können das bezahlen. Und da hatte ich quasi diese Bestätigung, die ich eigentlich gebraucht habe, um zu wissen, mit diesen Leuten kann ich nicht arbeiten. Und später ist mir auch bewusst geworden, warum die keine Lösung wollten, weil der Punkt ist, sagen wir, die finden heute einen überfahrenen Hund. Locker spenden 10, 20 Menschen für diesen Hund. Sie verarzten den Hund, aber was ist danach? Danach ist er wieder auf der Straße. Und die hoffen, dass dem so schnell wie möglich wieder was passiert, damit die wieder die Spenden ausschlachten können. Keine Transparenz, kein Zugang, kein nix. Und ich habe verstanden, wenn ich mit diesen Leuten zusammenbleibe, ende ich selber als Krimineller, ob gewollt oder ungewollt. Weil die hätten mich reingeritten, ohne dass ich es vielleicht bemerkt hätte. Und ich wusste, ich muss entweder es damit aufhören, schon nach einem Monat, oder mich irgendwie umorientieren. Zum Glück hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch meinen Vater in Bosnien, aber mein Vater war leider fast blind. Er ist deswegen auch IV-Rentner gewesen aus der Schweiz heraus. Und er konnte in dem Sinn nur bedingt helfen, weil er hat halt fast nichts gesehen. Und dann habe ich Valentino kennengelernt, mit dem ich heute noch zusammenarbeite. Das hat eigentlich von Anfang an. Und Valentino ist so, der Mann ist ehemaliger Kriegsveteran. Er hat sich früh pensioniert, vor circa 5 Jahren. Er war Chef von über 5000 Mitarbeitern, hat immer noch seine kleinen, also seine Firmen, die er aber alles von zu Hause aus steuern kann. Er lebt in einem kleinen Paradies für bosnische Verhältnisse. Das ist in Rostovo, ist die Strecke zwischen Travnik und Bugojno. Ist auf einem Berg, ist wirklich richtig, richtig schön. Ich sage es euch, wenn ihr das mal seht, das ist wirklich paradiesisch dort oben. Und dann habe ich diesen Mann kennengelernt. Ihr müsst euch vorstellen, ich war damals 27, 28, und da stehst du von einem gestandenen Mann mit allen Wassern gewaschen, ich noch voll tätowiert für bosnische Verhältnisse komplett daneben und muss diesen Mann überzeugen, Hunde zu retten. Aber es ist mir gelungen und wir sind seit diesem Tag ein Team. Er hat mir geholfen, auch ein allgemeines Team aufzubauen, weil der Punkt ist, er war zu diesem Zeitpunkt mein absoluter Jackpot. Der Mann ist vernetzt ohne Ende. Er weiß, wie es hier unten läuft. Er kennt die Preise von allem. Er kennt Leute für so ziemlich alles. Er braucht nicht unser Geld. Wir brauchen seine Zeit. Der hat bis und mit heute noch nie einen Lohn von Save the Dogs gehabt. Alles, was er macht, macht er von sich heraus. Und das ist mittlerweile extrem viel. Sein rechtes Bein spürt er nicht mehr. Der war damals 2 Jahre lang auf der Intensivstation, weil er auf eine Mine getreten ist im Krieg. Aber der läuft und tut und macht, als wäre nichts. Wenn du das alles nicht weißt, würdest du niemals denken, wie schwer verwundet das der war.
Ja, also wahnsinnig spannende Geschichte, Bruno. Da will man einfach auch noch weiter zuhören. Und man hört jetzt hier auch raus, das ist wirklich komplett von null entstanden, ne? Also das heißt, du hast dann irgendwann die Not gesehen, ja, und hast es langsam aufgebaut. Und ja, es ist eine ganz, ganz tolle Vision, die daraus entstanden ist. Und da werden wir jetzt gleich im zweiten Teil auch noch ein bisschen mehr drüber hören.
Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für Sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Beispielsweise könnt ihr bei Check24 einen OP-Schutz für einen Yorkshire Terrier schon ab 4,37 € im Monat abschließen und somit bis zu 93% sparen. Gleichzeitig zeigt euch die Check24 Tarifnote transparent an, wie gut die Leistung tatsächlich ist, die ihr für euer Geld bekommt. Das hilft euch richtig gut bei der Einschätzung. Und natürlich ist der Vergleich und Abschluss von Versicherungen aufgrund der Widerrufsmöglichkeit für euch komplett risikofrei. Den Vergleich findet ihr auf www.check24.de/tierkrankenversicherung/podcast. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Bei uns ist immer noch Bruno Jelovic und wir sprechen über Auslandstierschutz. Und natürlich ist es in jedem Land so ein bisschen anders. Ja, es gibt immer so Problematiken. Warum entsteht das überhaupt? Warum gibt's jetzt überhaupt zum Beispiel in Bosnien Straßenhunde? Also wie ist das Ganze entstanden? Und vor allen Dingen, wie wird damit umgegangen? Bruno, kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Sehr gerne. Das Problem mit den Straßenhungern in Bosnien ist eigentlich hauptsächlich im Balkankrieg entstanden. Vor dem Krieg gab es eigentlich so gut wie keine Straßenhunde. Es gab sie, aber nicht in diesem Ausmaß wie jetzt. Als damals der Balkankrieg, der Bürgerkrieg auf dem Balkan ausgebrochen ist, sind viele Leute von zu Hause abgehauen, sie mussten fliehen und allgemein alle Tiere wurden zurückgelassen. Seien es Hunde, Kühe, Schweine, alles, was man sich vorstellen kann, wurden zurückgelassen, weil Menschen mussten von heute auf morgen fliehen. Und danach ist dieses Problem entstanden, weil niemand hat sich mehr um sie gekümmert. Sie waren auf sich alleine gestellt. Und der Krieg ging ja ein paar Jahre. Und in dieser Zeit ist es komplett eskaliert. Und danach hat sich niemand mehr um das Thema gekümmert. Irgendwann hat das Land wieder angefangen, mehr oder weniger zu funktionieren. Und die typische Lösung für, ich sage jetzt mal, Bosnien, und sie nennen es auch wortwörtlich Asyle, sind Hundeasyle. Das heißt, es gibt in dem Sinne keine Tierheime in Bosnien, wie man sich das aus vielleicht unseren Ländern vorstellt, Deutschland, Österreich, Schweiz oder moderne europäische Länder allgemein. Die gibt es da in Bosnien nicht. Das sind alles wortwörtliche Asyle. Und diese Asyle sind ein kalter, furchtbarer, trauriger Ort, die meistens komplett überfüllt sind von oben bis unten, die viel zu wenige Mitarbeiter haben. Und Hunde warten aus meiner Sicht dort einfach nur auf den Tod.
Also das bedeutet, die wollen das Problem mit den Straßen in den Griff kriegen, sammeln die irgendwie ein, fangen die ein und dann kommen die einfach da rein. Hauptsache sind erstmal von der Straße. Aber so richtig artgerecht hört sich das jetzt für mich nicht an in diesen Asylen, oder?
Nein, artgerecht ist gar nichts da drin, absolut gar nichts. Die Lösung in Bosnien ist für den Menschen gemacht und nicht für das Tier. Mhm. Das heißt, dass sich die Menschen nicht mehr an den Hunden stören, aber wie es den Hunden geht, interessiert dann niemanden.
Mhm. Jetzt gibt's ja auch in vielen Ländern so Tötungsstationen als Lösung. Ja. Gibt's sowas auch in Bosnien?
Es klingt jetzt extrem hart, was ich sagen werde. Aber wenn du solche Asyle errichtest, wie es sie zum Beispiel bei uns gibt, dann ist eine Tötungsstation fast überflüssig. Okay. Weil sie sterben jeden Tag an allem Möglichen. Und ich bin überzeugt, dass das teilweise vielleicht sogar bewusst gemacht wird. Ich setze mich jeden Tag damit auseinander und ich bin mir noch nicht sicher, ich kann mich noch nicht festlegen, aber ich vermute es. Es gibt Tötungsstationen in Bosnien, zum Beispiel in Sarajevo, in der Hauptstadt. Und das ist etwas, was ich einfach kurz ansprechen möchte und extrem traurig finde. Sarajevo als Hauptstadt von Bosnien bekommt eigentlich die meisten Spenden ab von ganz Bosnien. Wenn es wahr ist, was ich gehört habe, dass Dog Trust, eine Organisation aus England, fast 250.000 nach Sarajevo spendet, dann dürfte es eigentlich in Sarajevo keinen einzigen Hund geben, der leidet. Und trotzdem haben die da Tötungsstationen. Mhm. Und die sind extrem aktiv.
Wie viele Hunde sind so circa in dem Asyl gerade?
Bei uns? Mhm. Als wir damals angefangen haben, dieses Thema Asyl anzugehen, das war im letzten November, waren es circa geschätzt 1.000 auf einer Fläche von, sagen wir mal, vielleicht 3.000 bis 4.000 Quadratmeter, mehr ist es nicht. Und jetzt sind es circa 600 bis 800. Der Punkt ist, niemand zählt da, die werden da einfach reingeschmissen.
Hm. Wie viele Mitarbeiter sind da für die Hunde?
Einer.
Für 1.000? Ja. Ja, haben die Möglichkeiten, sich irgendwie, wenn es regnet, sich unterzustellen oder halt nicht im Nassen zu sein?
Nicht alle. Das heißt, ihr wisst ja auch, wie Hunde sind. Wenn es vielleicht eine Hundehütte gibt, wo 10 Hunde drin Platz hätten, aber einer lässt niemanden rein, dann bleiben die anderen einfach draußen. Dann bleiben die draußen. Was man dort vielleicht in den Videos als Erde sieht, ist keine Erde, das ist alles Schlamm aus Kot. Mm. Das heißt, die liegen da eigentlich ständig in ihrem eigenen Kot drin.
Okay, also kann man sagen, katastrophale Zustände und ja, ganz, ganz schlimmes Leid für die Hunde. Ne?
Jetzt. Also. Katastrophale Zustände. Diese Hunde besucht niemand. Mhm. Weil der Punkt ist, jeder, nicht falsch verstehen, normal denkender Mensch hat Angst, dahin zu gehen. Nicht wegen den Hunden, die sind alle so lieb, wenn man kommt. Aber die Parasiten, die dort in der Luft sind.
Ja, das kann man sich vorstellen.
Gestern, als wir da waren, ist mir ein Spritzer in die Augen gespritzt und ich dachte schon, fuck, irgendwas kommt. Zum Glück ist bis jetzt nichts, aber es ist wirklich schlimm da oben. Richtig, richtig schlimm.
Jetzt kommt ja der Winter. Wie sieht's da für die Hunde aus? Also jetzt wird's ja richtig kalt, auch in Bosnien.
Ja, der Punkt ist, die meisten Fälle der Hunde sind komplett verfilzt ohne Ende da oben. Weil es kommt dahin sehr wenig Sonne. Es kommt schon Sonne, aber es kommt vielleicht 1-2 Stunden am Tag Sonne hin, 3, wenn es hochkommt. Das heißt, diese Erde trocknet da oben nie. Und dadurch wird das Fell der Hunde immer schwerer, schwerer und schwerer und schwerer. Ich habe gestern versucht, so ein bisschen auszurechnen, wie viel schwerer ist der Hund nur wegen dem kaputten Fell. Und ich könnte mir vorstellen, dass es locker 5 Kilo zusätzlich sind, die da drauf drücken. Und das Fell kann ja nicht mehr wärmen. Es ist nur eine Last, es ist extrem entzündet und ich vermute, dass jeder Hund, den das betrifft auf dem Asyl, den Winter nicht überlebt.
Schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Was mich jetzt nochmal interessiert, du hast jetzt gesagt, okay, das war damals der Krieg, ne? Die haben sich wahrscheinlich dann unkontrolliert vermehrt über viele Jahre, also dadurch ist das Problem entstanden, verstehe ich. Gibt es denn Maßnahmen, also ich bin ja immer so für nachhaltigen Tierschutz, ja, also ja. Ne, dass es möglichst gar nicht mehr vorkommt oder dass man die Zahl reduzieren kann, mit zum Beispiel Kastrationsarbeiten oder mit irgendwas, gibt es da Bemühungen vielleicht auch vom Staat, ja, oder von der Politik, gegen dieses Problem vorzugehen, oder ist das einzige Problem jetzt, wir fangen die ein und bringen die in diese Asyle?
Es gibt, als ich damals ganz, ganz frisch damit angefangen habe, ist mir erzählt worden, dass jeder Kanton so quasi einen Cheftierarzt hat und dass dieser ein Budget bekommt für Kastrationsprogramme. Das können zwischen 50.000 bis 100.000 Euro monatlich sein. Mhm. Aber traurige Tatsache ist, dass mit diesem Geld da unten kein Hund kastriert wird.
Also Korruption, oder?
Ja, extrem. Okay. Extrem, extrem. Das heißt sehr wahrscheinlich, und ich darf mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich immer aufpassen muss, dass ich nichts Falsches sage, beziehungsweise nicht sage, was jemanden verärgert, sagen wir es mal eher so. Aber ich vermute, dass der es ausschöpft und der es bekommt, dass das einfach geteilt wird und scheiß auf die Hunde. Entschuldigt meine Wortwahl. Aber das ist das, was ich mir vorstellen kann, weil es wird nichts besser, wenn wir die das machen.
Ja. Noch eine Sache zum Asyl. Du zeigst ja auch nicht alles oder kannst nicht alles zeigen, was da wirklich passiert, oder?
Ja, richtig, ja. Beim Asyl ist es so, ich kann das offen sagen, dass ich indirekt einen Maulkorb habe. Damals, als wir uns entschieden haben, das Asylthema anzupacken, war quasi der Deal, wir dürfen niemanden schuldig machen für diese Thematik, was Politik betrifft. Niemand will einen schlechten Ruf bekommen und dementsprechend darf ich A, nicht erzählen, wer für das alles verantwortlich ist, B, darf ich nicht alles zeigen, was da oben los ist. Meiner Meinung nach zeige ich euch vielleicht maximal 20-30%.
So, jetzt arbeitest du mit diesem Asyl ja so ein bisschen zusammen. Wie reagieren die da auf dich? Also sagen die, boah, super, endlich kommt jemand, unterstützt uns oder hilft uns da oder holt da die Hunde raus oder so? Oder also kriegst du da Zuspruch von denen oder ist es eher schwierig?
Dadurch, dass die da oben nur einen einzigen Mitarbeiter haben und dieser Mitarbeiter arbeitet dort von 8 bis 12. Und danach.
Ja, ganz kurz nochmal. Da sind 1000 Hunde, völlig überengt, viel zu viel, es kommen immer wieder neue. Ja. Wir haben einen Mitarbeiter, der wahrscheinlich sowieso schon maximal überfordert ist, logisch, das geht ja gar nicht. Ja. Und der arbeitet von 8 bis 12. Und dann?
Von 8 bis. Und dann geht er auf unsere Ranch arbeiten.
Und die Asylhunde sind dann einfach da unter Aufsicht gestellt.
Ja.
Das ist heftig.
Die könnten locker 3-4 Mitarbeiter dahinstellen, um die zu bezahlen. Weil das Geld bekommen sie. Sie bekommen von 3 Gemeinden sollten sie ja nicht Geld für dieses Projekt bekommen.
Wahnsinn.
Eigentlich.
Wie sieht es denn da mit Fütterung der Hunde aus? Also gibt es genug Essen für die?
Nein, nein. Das Budget ist berechnet für 2 bis 250 Hunde. Für 200 bis 250 Hunde. Und der Rest wird mit altem Fleisch von Metzgern improvisiert. Da kommt ein Lastwagen einmal in der Woche hin, der das auskippt und dann können die Hunde davon essen.
Aber wird wahrscheinlich kein gutes Fleisch sein, oder? Wird einfach irgendwelche.
Nein, es ist das, was halt eigentlich, ja genau, das, was halt weggeworfen werden würde, das bekommen dann die Hunde.
Mhm. Wahnsinn.
Das ist katastrophaler Zustand dort. Weil dieser Lastwagen kommt einmal in der Woche, wenn, so viel ich weiß, der kommt ja auch nicht jeden Tag. Und dieses Essen, welches es gibt, das kann nie im Leben jeder Hund davon essen. Und vor allem, ihr wisst ja auch, wie das ist, dann gibt es natürlich stärkere und schwächere. Und wenn du ums Überleben kämpfst, dann die lassen einander nicht essen.
Ja, ja, das ist vollkommen klar, aber auch dann nachvollziehbar, ja, in so einer Situation, der ist der Stärkste überlebt, ne, und kann, also schrecklich, ganz, ganz schlimme Zustände. So, jetzt hast du gesagt, ey, du kannst es nicht mehr sehen, du willst was machen, du hast eine Vision und über diese Vision werden wir im nächsten Teil sprechen.
Endlich steht der Frühling in den Startlöchern, meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt?
Bisher zum Glück noch nicht, aber ich bin gespannt, wenn ich die ersten rausziehen muss.
Ich hatte schon zwei, also nicht ich, sondern Kuba. Aber Zecken können bei einem Stich gefährliche Krankheitserreger auf Hunde übertragen. Das wissen, glaube ich, die meisten. Daher ist entsprechender Schutz sehr, sehr wichtig. Das Seresto-Halsband wehrt und tötet Zecken effektiv ab, und zwar in der Regel schon, bevor es überhaupt zu einem Stich kommt. Mit einer Wirkdauer von bis zu 8 Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de.
Bruno, du hast Land gekauft und eine Ranch eröffnet und möchtest dort Straßenhunden, ich sag mal, ein Zuhause geben und ihnen alles geben, was sie so als Hund brauchen. Also ein artgerechtes Halten von Hunden. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, wie hast du das gemacht? Wie viele Hunde gibt's jetzt aktuell da bei dir und wie läuft so der Alltag ab?
Damals, als ich irgendwann diese Vision mit der Ranch und mit dem Land hatte, wurde mir natürlich auch bewusst, dass das eigentlich aus meiner Sicht die beste Lösung überhaupt wäre, weil es gibt das unendlich viele Organisationen im Ausland. Und die überfluten die modernen europäischen Länder mit den Hunden aus dem Ausland. Ja. Und wiederum landen diese Hunde sehr schnell wieder in Tierheimen oder werden weitervermittelt und. Mhm. Wahnsinniger Stress für die Hunde, nicht gut für die Hunde. Und auch die Menschen, die es betrifft, die leiden ja auch mit. Und ich dachte mir, warum gibt man diesen Hunden, wo die Probleme sind, nicht in ihrem eigenen Land ein artgerechtes Leben? Ich bin kein Shelter-Freund. Ich mag absolut keine Shelter. Shelter sind für mich eigentlich reine Gefängnisse und nichts anderes.
Ja.
Ich weiß, was der Hund benötigt. Der Hund benötigt sehr viel Platz. Er muss rennen können, er muss toben können, er muss spielen können, er braucht Futter, er braucht Wasser, er braucht medizinische Versorgung und menschliche Liebe. Und dann war für mich sehr schnell klar, wie macht man das? Und die Hunde-Ranch ist aus meiner Sicht eine nachhaltige Lösung, weil wir haben dann 1 Hektar Land gekauft, auf der jetzt 215 bis 220 Hunde leben. Sie leben in verschiedenen Gehegen im Rudel zusammen.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also das heißt, ihr sortiert das, ihr schaut, wer passt da gut zueinander, damit es auch keinen sozialen Stress gibt untereinander oder Hunde da total gemobbt oder auch verletzt werden. Na, das heißt, ihr habt so verschiedene Rudel.
Richtig. Mhm. Richtig. Wir haben verschiedene Gehege, verschiedene Rudel. Und kurz um hier reinzuschneiden, ich bin extrem stolz, wie das Team von mir das macht und handhabt. Weil ihr müsst euch vorstellen, keiner von denen hat irgendeine Hundeausbildung oder Tierausbildung oder sonst irgendwas. Das gibt es hier unten auch gar nicht. Außer Tierarztausbildung findest du hier in dem Sinne keine Ausbildungen. Und sie machen das wirklich richtig, richtig gut. Es ist nicht so, als hätten wir auf der Ranch noch nie einen Fall von Beißerei oder sonst was
ja, gehabt. Das natürlich ist klar. Gehabt, ja.
Aber die machen das wirklich richtig, richtig, richtig gut. Ich bin da mega stolz drauf. Und ihr könnt euch vorstellen, zum Beispiel auf einer Fläche von, das größte Gehege bei uns ist circa 4000 Quadratmeter groß oder 5000 und da leben, glaube ich, 30 Hunde. Die haben da wirklich Platz, die können toben, die können rennen, die können leben.
Ja, also hört sich super an. Also ich finde auch deine Vision genial und das Besondere bei dir, das kann man ja auch sagen, dass du sagst, warum nicht im eigenen Land, warum nicht ein artgerechtes Leben liefern? Das heißt, das Thema Adoption oder Vermittlung steht bei dir jetzt gar nicht so im Vordergrund, oder?
Gar nicht, eigentlich absolut, um ehrlich zu sein, im Hintergrund. Ich habe die offizielle Bewilligung vom Schweizer Staat, dass ich jedes Jahr eigentlich 50 Hunde importieren dürfte in die Schweiz. Und seit ich dieses Projekt mache, habe ich keine 50 Hunde importiert. Die wollten mir diese Bewilligung auch schon entziehen. Die sagten, ja, weil du musst jedes Jahr musst du überlegen, wie viele Hunde hast du importiert. Und wir schreiben halt fast jedes Jahr keinen. Und dann wollten die mir diese Bewilligung entziehen. Die sagten, ja, du brauchst die ja nicht. Da habe ich gesagt, ja, seid doch froh. Seid doch froh, dass ich das nicht mache wie all die anderen. Aber lasst sie mir doch bitte, wenn ein Hund ein schönes Leben irgendwo haben kann, dass ich das auch trotzdem richtig durchführen darf. Das heißt, wir sagen zwar prinzipiell eigentlich, pushen wir absolut keine Adoptionen, aber wenn ein Hund ein wunderschönes Zuhause bekommt, bin ich der Erste, der ja sagt. Aber aus der Erfahrung heraus weiß ich, dass man wahnsinnig vorsichtig sein muss bei der Vermittlung von Straßenhunden.
Ja, ja.
Weil viele Menschen haben vielleicht ein gutes Herz, aber sind schnell überfordert.
Das ist auch genau das Thema heute. Also das kann ich dir auch aus meiner Praxis raus bestätigen. Das ist ein Riesenproblem. Ja, deswegen finde ich deinen Ansatz höchst interessant. Na, aber es ist ja trotzdem die Frage, jetzt hast du da 200 Hunde. Ich glaube, es ist auch geplant, jetzt, da kann der Flo auch gleich noch was zu sagen. Mhm. Es ist ja auch einiges passiert hier auch in den letzten Wochen, ne, dass ihr hier Vollgas gegeben habt, noch so eine weitere Ranch da aufzubauen. So, aber jetzt ist ja meine Frage, okay, jetzt holst du die Hunde da raus. Und ich kenne das so aus anderen Ländern, ja, da sind jetzt wieder Plätze frei, in diesem Asyl zum Beispiel, ne, und die Nächsten werden eingesammelt und kommen jetzt wieder hin. Also ich frage jetzt mal ganz provokant, ist es nicht am Ende dann doch ein Fass ohne Boden oder hast du Hoffnung, dass das in den nächsten Jahren irgendwann auch irgendwie in den Griff kommen kann in Bosnien?
Also mein Plan wäre es eigentlich langfristig gesehen, dieses Asyl so rasch als möglich zu schließen, um ehrlich zu sein, weil in diesem Asyl, das kriegst du nie wieder sauber. Das muss man vielleicht 1-2 Jahre mal einfach stehen lassen und keine Ahnung, wie man das handhaben möchte. Aber mein persönliches Ziel wäre es eigentlich, dieses Asyl zu schließen. Des Weiteren war am Anfang die Abmachung, sprich, ich darf niemanden schlecht machen, der dafür verantwortlich ist. Meine Ansage war aber, wenn ihr nochmals zulässt, dass das die gleiche Situation wird, wie es jetzt ist, dann bin ich der Erste, der euch in den Dreck zieht. Weil dann gibt's für mich kein Halten mehr. Dann würde ich alles mögliche Social Media Kanäle nutzen, um die Menschen verantwortlich zu machen, die dafür verantwortlich sind. Und spätestens dann würde sehr viel passieren. Weil wir haben ihnen von Anfang an bewusst gemacht, wir lösen nicht dieses Problem, damit ihr wieder das gleiche Problem entstehen lässt.
Ja, und das finde ich immer total wichtig. Also schön, das ist, ne, dass die Hunde da ein besseres Leben haben. Aber ich denke dann an die Tausende, die da vielleicht nachkommen. Ja, und für viele ist es dann auch, ja gut, die nehmen hier ein paar Hunde super, ne, und trotzdem kommen die dann wieder hinterher, kommen die nach. Ja, das heißt, so deine Vision wäre vielleicht auch, diese Asyle einfach aufzulösen und dafür, sagen wir mal, deine Optionen eben mit so einer Ranch, ja, mit artgerechter Haltung und so weiter, mit aufzubauen oder so als Ersatz dafür zu nehmen.
Richtig, richtig. Im Idealfall könnten wir das überall in Bosnien machen, weil es gibt überall diese katastrophalen Asyle. Aber prinzipiell halte ich das wirklich für die beste Lösung vor Ort im eigenen Land, weil der Punkt ist, du kannst eigentlich ziemlich, ziemlich schnell das unkontrollierte Vermehren für immer beenden. Weil alles, was auf die Ranch kommt, jeder Hund wird durchkastriert, ab dem Moment, wo wir dürfen. Hierzu muss ich kurz auch erwähnen, es bleibt immer so ein kleines Restrisiko. weil wir finden Hunde und können nicht immer perfekt dieses Alter einschätzen, ob die jetzt 2, 3, 4, 5 Monate sind oder schon 6 oder schon 10, je nachdem, wie die sich entwickelt haben. Wir hatten auch schon Welpen auf der Ranch. In diesen 4 Jahren jetzt hatten wir 3 Fälle. 2 davon sind schon trächtig zu uns gekommen, was wir nicht wussten. Und ein Fall ist auf der Ranch passiert, weil es ist wirklich sehr, sehr schwierig, immer dieses perfekte Alter einzuschätzen, ab wann darfst du kastrieren, weil du solltest ja auch nicht zu jung
Ja,
für den
richtig. Also
Hund.
die Schwierigkeit verstehe ich auch sofort, ne? Also da glaube ich auch, dass das nicht leicht ist. Was mich immer noch interessieren würde, ist, jetzt haben wir da die Straßenhunde, wir haben jetzt das Asyl, wir haben das, was du machst. Wie werden denn die Hunde, ich sag mal, eingefangen? Also gibt es da staatliche Organisationen? Es gibt ja auch Länder, die haben eine EU-Förderung ja teilweise sogar, ne? Und da kriegen die Leute einfach Geld, wenn sie Hunde von der Straße holen. Wie läuft das in Bosnien?
In Bosnien gibt es keine EU-Förderungen, weil ist ja keine europäische Stadt, in dem Sinne keine Europäische
Ja,
Union.
das ist richtig. Aber es gibt keinerlei Anreiz oder so für die Leute jetzt, Hunde auf der Straße
Nein.
einzufangen und zum Asyl zu bringen. Okay.
Nein, nein, aber für so wie ich es aktuell vermute, ich kann das noch nicht bestätigen, aber für die Tierärzte. Weil wenn die Hunde einfangen und ins Asyl stecken, kriegen die sehr wahrscheinlich Geld. Und das möchte ich herausfinden, ob das wirklich so ist. Ich kann das noch nicht bestätigen. Aber da bin ich dran.
Aber ich höre auch
Ich
raus,
vermute.
du gehst an den Kern der Sache, ne? Also du sagst nicht einfach
Ja,
nur so, hey,
ja.
komm, ich baue hier sowas und die Hunde haben ein schönes Leben, sondern du klingst dich da schon weiter ein, gehst da mutig
Ja.
voran. Ja, das finde ich total gut.
Ich muss, weißt du, weil ich möchte ja diesen Hunden vor allem langfristig richtig helfen. Und auch vor allem nachhaltig, das ist mir mega wichtig. Und ich muss versuchen herauszufinden, wo sind überall diese Probleme, damit ich gegen diese Probleme ankämpfen kann. Weil sonst machen die mit uns Ping-Pong. Sprich, wir holen 10 raus, die bringen 10 nach.
Genau, ja.
Jetzt eine Frage zur Vision und zur Ranch. Wir haben ja schon eh intensiver darüber gesprochen, aber das ist ja nicht nur die Lösung, dass die Hunde dort leben, toben und Essen bekommen, sondern man möchte ja oder du möchtest ja auch noch weitergehen mit dem Projekt, ne? Dass da wirklich irgendwann auch Mitarbeiter sind, die mit oder Freiwillige, die dorthin kommen und mit den Hunden auch mal spazieren gehen, dass da Trainer sind, die Hunde so ein bisschen vom Kopf her beschäftigen. Also dass das
Ja,
wirklich
richtig, ja.
ein würdiges Leben ist und nicht einfach nur, wir stellen euch jetzt auf die Ranch und ihr könnt da toben, sondern auch, ja, auch mal was erleben und auch mal raus aus der Ranch, ne?
Ja, genau. Es ist so, in Bosnien ist meine Erfahrung, Menschen, die Hunde füttern gehen auf den Straßen und schöne Bilder für Social Media machen, solche findest du überall. Weil in Social Media gut dastehen, tun sehr viele sehr gerne. Täglich aber mehrere Schubkarren Kot von den Hunden wegfahren, das ist hier verpönt. Alleine schon Kot anfassen ist hier verpönt. Weil wir zum Beispiel auf der Ranch, die da arbeiten, wir werden von den meisten aus der Bevölkerung komplett ausgelacht. Wir sind dreckig, wir sind krank, wir sind dies, das, jenes, alles Mögliche. Das heißt, du findest hier unten extrem schwierig tierliebe Menschen, die dann nachträglich diese Arbeit auf der Ranch auch ausführen und lieb zu den Hunden sind. Es ist so schwierig, es ist so wahnsinnig schwierig. Und mein Ziel in dieser Schwierigkeit wäre trotzdem wachsen zu können, indem man gute Anreize schafft für diese Menschen, damit auch die Hunde nicht nur auf der Ranch leben, weil ich sage so, ich sage, die Ranch aus meiner Sicht ist zu 60% perfekt. 40% fehlen an Mitarbeitern zum Beispiel, dass Leute die Hunde ausführen können täglich, dass die Ranch dann nur noch ein Zuhause ist und zwingend Hundetrainer. Das würde ich mir für sie am meisten wünschen, am meisten. Weil wir finden hier unten weit und breit, ich habe schon mehrere Posts darüber gemacht und Aufrufe und Hilfe und ich finde einfach keinen im Umkreis von 100 Kilometer. Der nächste, den ich finde, ist in der Hauptstadt. Die bilden aber Polizeihunde aus und die wollen viel zu viel Geld. Das lohnt sich nicht. Die wollen 250 € für einmal kommen. Das können wir nicht bezahlen. Und langfristig gesehen würde ich mir das so fest für die Hunde wünschen, dass die Hundetrainer haben, die auch ihre Köpfe beschäftigen.
Ja, Da hatten wir ja auch mal ganz kurz drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt in so einem Podcast verraten darf, ne? Aber natürlich Hundetrainer, das ist mein Thema, ja. Und da würde es in Zukunft auch noch was geben, aber da können wir vielleicht noch mal drüber berichten, ja. Irgendwann, ne? Ja. Aber ich sag mal, da sind wir dran bei dem Thema.
Da würde ich mich so freuen, André, weißt du, ich würde mir das so für die wünschen, weil es gibt Hunde, weißt du, ist ja wirklich schwierig, auch zum Beispiel eine Malinois zum Beispiel zu vermitteln. Das ist ja richtig schwierig.
Hat der André zum Beispiel.
Und solche Hunde verblöden auf der Ranch. Mhm. Ich muss da ehrlich sein. Mhm. Aber ich kann die ja auch nicht in jede Hand geben, vor allem eine ausgewachsene Malinois. Das kann sehr schnell in eine völlig falsche Richtung gehen.
Ja, da brauchst du Fachpersonal. Also da brauchst du Leute, die Erfahrung mitbringen, die wissen, was sie tun, gar keine Frage. Ja.
Ganz genau. Und dadurch kann ich also zum Beispiel solch einen Hund nicht überall hingeben. Aber wenn solch ein Hund auf einer Ranch richtig beschäftigt werden kann, mit dem gearbeitet werden kann, dann muss er nicht mal zwingend vermittelt werden. Mhm. Und solche Hunde tun mir auf der Ranch leid, weil die Ranch ist ein schönes Zuhause, aber sie ist nicht für jeden Hund ein schönes Zuhause. Wenn aber dieser Hund diese Beschäftigung bekommen würde, dann wäre sie das.
Jetzt haben wir ja gut Geld in der letzten Zeit gesammelt für Ranch ja. Nummer 2. Wie ist da der Stand? Wie groß ist das? Und wie weit ist es entfernt vom Asyl? Erzähl mal darüber.
Die neue Ranch haben wir damals eigentlich hauptsächlich für die Rettung der Hunde aus dem Asyl gestartet. Wir haben da 3 Hektar Land gekauft, also 30.000 Quadratmeter. Wir haben mit Notar, mit Gerichtskosten und Umschreibung, mit Steuern etc. haben wir hier 72.500 Euro bezahlt. Und wir haben mit eurer Aktion, haben wir fast zu 85% das Geld zusammen, um die Ranch quasi zu beenden. Die restlichen, ich sage 10-20% müssen wir immer als Reserve haben, wenn irgendwas dazukommt, was sehr wahrscheinlich auch der Fall sein wird. Weil es werden uns sehr viele Steine in den Weg gelegt für diese Ranch, die wir aber Step by Step abarbeiten, weil wir müssen unendlich viel Papierkram erledigen. Ihr müsst euch vorstellen, die staatliche Lösung ist ja dieses Asyl. Aber wir müssen für den Staat sogar Kühltruhen erfüllen für tote Hunde. Einfach nur mal ein kleines Beispiel, dass ihr euch vorstellen müsst, was wir erfüllen müssen und wie es der Staat prinzipiell löst.
Ja, das heißt, das ist ein richtiger Kampf für dich. Ja, und das alles auch noch irgendwie nebenbei. Also ich bewundere das sehr, ne, mit wie viel Herzblut du da reingehst. Und ich mag deine Art, daran zu gehen. Ne? Also das heißt nicht einfach nur, hey, wir machen hier ein bisschen Tierschutz, vermitteln ein paar Hunde, ja, sondern du versuchst das Problem wirklich an der Wurzel zu packen. Und ich höre auch raus, dass das kein einfaches Spiel ist. Ne? Und umso besser finde ich das oder sinnvoll auch eben dafür zu spenden. Und du hast es heute auch am Anfang mal so ein bisschen erwähnt, du hast selber schlechte Erfahrungen gemacht mit vermeintlichen Tierschutzvereinen, ja, wo dann auch das, ich meine, das kennen wir wahrscheinlich auch alle, dieses schlechte Gefühl, hey, kommt mein Geld jetzt hier wirklich an, ne? Oder was passiert genau damit? Du hast von Transparenz gesprochen, erzähl doch nochmal, wie handhabt ihr das bei Save the Dogs?
Ich habe am Anfang von Save the Dogs, als ich die Seite eröffnet habe, habe ich 1,5 Jahre lang durchgehend fast täglich 100 Stories gepostet. Ich habe in den ersten 1,5 Jahren zusammengezählt circa 30.000 Stories gepostet. Ja, wirklich übertrieben. Aber nur circa 5% der Leute haben gesagt, es ist zu viel, bitte mach das nicht, wir kommen nicht nach. Die anderen haben das alles super gut gefunden, weil sie konnten sich fast direkt den Zugang verschaffen. Sie konnten alles beobachten, was gemacht wird, alles. Bis irgendwann ich mir selber gedacht habe, hey, es ist mega schade mit diesen Stories, weil du kannst ja pro Story Highlight kannst du 100 Stories reinmachen. Und ab dem 35. Story Highlight fliegt der letzte raus. Das heißt, den letzten findest du nie wieder. Und dann habe ich mir gedacht, schade, weil es sind schöne Bilder, schöne Videos. Vielleicht ist es besser, mehr Posts auf der Seite zu machen, damit die Sachen auch bleiben. Und dann habe ich das so irgendwann umgestellt. Aber wir verschaffen den Leuten sehr viel Zugang zu uns. Das heißt, man kann eigentlich jederzeit selber alles hinkommen und eigentlich alles durchkontrollieren. Für jeden ist der Zugang da. Man kann sich anmelden, bei uns vorbeikommen. Man kann uns alles Mögliche abfragen. Wir sind wirklich da, um diese Fragen zu beantworten. Und vor allem dieser Aspekt aus meiner Sicht, dass man wirklich jederzeit hinkommen kann. Das hast du sonst nicht wirklich. Viele Organisationen hörst du nur, wenn sie irgendwas benötigen, meistens Geld, und sonst hast du keinerlei Zugänge dahin. Du siehst nicht, was die machen, wie sie es machen, außer du gehst wirklich vielleicht mal hin, aber sonst siehst du nichts.
Ja, ist ja für viele auch ein Geschäftsmodell, ne? Ja.
Genau. Und ich versuche halt hier so viel wie nur möglich und jeden Tag den Menschen zu zeigen, damit die jeden Tag sehen, was wir tun. Und ich bin ja, das ist ja eigentlich ja nicht mein Beruf in dem Sinne. Ich würde es jetzt mittlerweile als eine Berufung bezeichnen. Ich bin, wie gesagt, am Anfang selbstständig. Und viele Menschen wissen das teilweise nicht mal. Die denken, ich mache nur das und nichts anderes. Aber ja, ich versuche, weißt du, wie soll ich das am besten sagen? Dadurch, dass ich das angefangen habe, ohne Erfahrung, ohne nichts, ich wusste nichts davon, versuche ich es den Leuten so zugänglich wie möglich zu machen, damit jeder hier Vertrauen aufbauen kann und auch sieht, dass wir wirklich tun. Ich meine, wir sind ohne Vorbereitung, ohne nichts gestartet. Wir haben mittlerweile über 1000, glaube ich, Valentin hat es gestern gesagt, über 1700 Hunde kastriert. Wir haben eine Ranch aufgebaut, auf der 220 Hunde leben. Wir haben ein neues Land gekauft. Wir haben dieses Land, dieses Geld, die 72.000 Euro. Wir haben das innerhalb von 3,5 oder 4 Monaten zusammengestemmt. Und gleichzeitig auch unsere eigene Ranch verbessert, dies, das, jenes. Wir sind für eine kleine Mini-Organisation eigentlich wirklich auf einem guten Weg. Aber das funktioniert nur, weil das Geld, das gespendet wird, auch dahin kommt, wo es gebraucht wird.
Jetzt haben wir mit Sicherheit hier einige Zuhörer, die sagen, ey, mega, was der Bruno da macht, super Arbeit, würde ich gerne unterstützen. Kannst du uns mal sagen, was können die machen? Wir können natürlich hier in den Shownotes auch da nochmal eine Verlinkung herstellen. Ja, aber wie können die Leute bei dir spenden?
Spenden ist die eine Hilfe, aber nicht die einzige. Ich war selber sehr lange im Leben ein Mensch, der unten durchgegangen ist und niemals Geld gehabt hätte, für irgendwas zu spenden. Ich kenne das verdammt gut, wenn 5 Euro sehr, sehr viel Geld sein können. Und diesen Leuten versuche ich immer zu erklären, Leute, Spenden ist nicht die einzige Hilfe. Supportet uns über Social Media, teilt die Beiträge, erzählt Freunden von uns. Vielleicht kennst du jemanden, der ein Geschäft hat und einen Flyer von uns auslegen kann. Und diejenigen, die spenden können, die finden über Save the Dogs BH, entweder über den Insta-Account, über die Webseite, finden die alle möglichen Informationen oder auch über meine Seite im Instagram, finden sie alle Informationen, die sie benötigen über Spenden. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, die wir da anbieten.
Super, da möchte ich hier auch nochmal ganz persönlich einen Aufruf starten, Leute, wenn ihr das hört hier. Es gibt so viel Leid auf der Welt. Man kann sich immer die Frage stellen, ja, in Deutschland und in was weiß ich, wo ist überall Leid. Ja, es ist richtig, stimmt, aber wollen wir darüber diskutieren oder wollen wir jetzt einfach mal eine nachhaltige, gute Geschichte auch unterstützen? Ich möchte das, ich habe es auch schon getan und werde es auch weiterhin machen und ruf euch einfach dazu auf, hey, unterstützt den Bruno, unterstützt diese Arbeit da in Bosnien, weil ich sehe da echt Chancen, dass sich das vielleicht in den nächsten Jahren da komplett verbessern kann und dass man ganz, ganz viel Leid, ganz, ganz viel Tierleid und ganz, ganz viele Hunde dadurch retten kann.
Und vor allem, dass man auch Vorbild wird für andere, die mitziehen und das vielleicht auch in anderen Ländern machen. Und wenn man das erste Land schon nachhaltig irgendwie verändert, dann ist man halt ein super Vorbild. Und wer weiß, irgendwann ist Save the Dogs vielleicht, hat in jedem Land eine Organisation oder einen Unterverein und dort werden Leben gerettet, ne? Und das sollte auch das Ziel sein, weil ich meine, Bosnien ist ja nicht das einzige Land. Du warst ja auch in Rumänien, André.
Griechenland, Rumänien,
Ja, überall quasi, also überall gibt es solches Leid und Bruno und auch ich, wir wollen jetzt den Anfang zeigen, wie man so etwas nachhaltig verändern kann, wie es eine Lösung gibt. Und wir hoffen, dass es in den nächsten Jahren auf jeden Fall so sein wird.
ja, mega, Bruno. Ich sag erstmal danke, dass du heute hier bei uns zu Gast warst und ja, deine
Ich
Geschichte
danke
mit
euch.
uns geteilt hast. Sehr emotional, ja, und sehr, sehr gut. Und du bist ein Kämpfer und ich glaube, du hast jede Unterstützung verdient. Danke, dass du da warst.
Dankeschön.
Ich danke euch. Wenn man die richtigen Menschen hinter diesen Tisch bringen könnte, könnte man. Ich hab mir gesagt, eines Tages möchte ich durch Bosnien durchfahren und keinen einzigen Hund mehr leiden sehen. Ich hatte mir damals die Deadline von 5 Jahren gesetzt. Diese Deadline habe ich letztes Jahr überschritten, habe ich noch nicht erreicht, aber ich hoffe, eines Tages genau das zu erreichen und vor allem mit nachhaltigen Lösungen, die gut für die Hunde sind. Und alles das ist möglich, wenn die richtigen Leute an einen Tisch kommen.
Flo, sehr emotionales Thema heute und faszinierender Mann.
Definitiv.
Also ich habe ihn ja kennengelernt, aber auch alleine jetzt hier bei dem Interview. Wahnsinn, was er da macht. Was nimmst du besonders von heute mit?
Ja, besonders nehme ich mit, dass einfach wichtig ist, dass man eine nachhaltige Lösung am Ende findet und nicht versucht, einfach nur die Probleme die ganze Zeit irgendwie zu lösen und den Hunden Futter zu geben, sondern wirklich ein Land zu verändern und ein Vorbild für andere Länder oder für andere Menschen zu sein, die sich auch dementsprechend einsetzen halt, weil am Ende des Tages werden immer weiter Hunde nach Deutschland geholt und hier die Tierheime überfüllt und dann haben wir wieder das Problem hier. Also wir verlagern das Problem eigentlich am Ende des Tages immer nur um und wir gehen gar nicht an die Ursache ran, so wie wir es ran sollten,
ist meiner Meinung nach. Tropfen auf einen heißen Stein.
Genau, ja, sonst wird man halt nie was verändern und man muss, ich glaube, das hat Bruno auch nicht so wirklich erzählt, was er auch noch vorhat, ist halt auch in Bosnien rumzufahren und halt an Schulen und Kindergärten zu gehen, mit Hunden, Aufklärungsarbeit, weil man muss halt den Kern auch verändern und die Einstellung der Menschen, das was sehr, sehr wichtig ist, weil sonst wird sich halt nichts verändern. Die wachsen halt so auf, dass ein Hund oder ein Tier halt nichts wert ist.
Ja. Auf jeden Fall. Ich finde es super und ich habe es ja auch mehrfach heute schon gesagt, nachhaltiger Tierschutz, der an die Wurzel geht, ja, um auch zukünftig dafür zu sorgen, dass das Problem vielleicht irgendwann sogar komplett im Griff ist. Das finde ich gut. Ich möchte jetzt aber auch nochmal sagen, ich weiß ja auch, dass es ganz, ganz viele Tierschutzvereine gibt, die das machen und das vielleicht jetzt hören und sagen, ja toll, ne? Aber wir machen das ja so und wir holen die Hunde da aus dem Ausland und jeder Hund ist es wert, auch gerettet zu werden und ein schönes Zuhause zu haben. Und genau das sehe ich auch. Ja, also jeder, jeder Hund, der auf der Welt ist, der hat es verdient, ein gutes Zuhause zu haben. Der hat es verdient, trainiert zu werden, egal welche Rasse, egal welche Herkunft, ist mir vollkommen egal. Ja, und Leute, ihr könnt überall helfen. Ja, ihr könnt in Deutschland helfen, ihr könnt in die Tierheime gehen, ihr könnt Auslandsprojekte unterstützen, ihr könnt ja selber entscheiden oder gucken, was ist so eure Herzensangelegenheit? Ne? So, es gibt verschiedenste Varianten und Möglichkeiten, aber ich finde es auch nochmal wichtig aufzuklären, informiert euch genau, weil es gibt auch in diesem Bereich schwarze Schafe, was Tierschutzorganisationen angeht. Es ist einfach so, ja. Und macht euch mal locker. Was ich auch immer wieder feststelle, und das kannst du wahrscheinlich auch teilen, ist immer dieses so, was? Ich kann es jetzt schon hören oder lesen. Was? Ihr macht hier eine Folge über Auslandstierschutz. Was ist denn mit Deutschland? Und so, ja. So, können wir auch gerne mal eine Folge drüber machen, über Tierheime. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gemacht haben. Das sind ja schon ein paar Folgen jetzt.
Ja, wahrscheinlich schon,
ne? So, über Inlandstierschutz von mir aus, ne? Aber ich finde auch da, ey, überlegt doch mal eure Grundeinstellung. Helfen, wo man kann. Nicht darüber labern oder schlechte Argumente finden, warum das jetzt hier gerade überhaupt keinen Sinn macht, sondern einfach mal helfen, einfach mal machen. Ich denke, es ist letztlich egal, wo man anfängt, wo man hilft. Wichtig wäre, dass man hilft. Ja. Und es ist die Frage, wo steckst du deine Energie rein? Ne? Einfach nur andere zu finden, mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, wieso hilfst du nicht da oder wieso machst du nicht das und so weiter. Oder einfach mal selber dir dein Herzensprojekt rauszusuchen und zu helfen. Das verstehe ich oft nicht.
Genau, also ich meine, klar, also die deutschen Tierheime sind auch überfüllt, aber nur darüber zu meckern, dass wir oder ich jetzt im Ausland helfe, ist halt nicht der richtige Weg, weil du kannst genauso helfen. Du kannst auch zum Tierheim gehen, du kannst Pate von Hunden werden, du kannst mit Hunden Gassi gehen aus dem Tierheim, du kannst sie beschäftigen, du kannst auch regional für dein Tierheim werben und Hunde vermitteln und so weiter und so fort. Es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge zu tun, aber immer nur zu meckern und zu sagen, warum machst du dies? Helf doch überhaupt. Das wäre schon mal der Anfang.
So, und damit sind wir am Ende unserer heutigen sehr emotionalen Folge. Ich fand es mega spannend, dem Bruno hier zuzuhören. Und ich hoffe, ihr fandet es auch spannend. Und ich hoffe auch, dass ihr vielleicht helft und spendet. Kann ich euch nochmal zu aufrufen, macht das bitte, unterstützt das, wenn euch die Arbeit von Bruno gefällt. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr auch in 14 Tagen wieder mit einer neuen Folge hier am Start seid, uns zuhört. Und bis dahin sagen wir tschüss.